mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.
Sonett für Sisu. Der Regen streift durchs Stadion, der Rasen glänzt und Menschen schreien, befreit von aller Tagesfrohen, nur da, um Fußballfans zu sein. Der Franzmann heizt den Schweizern ein und kriegt ein frühes Tor zum Lohn. Die Schweizer sind stets hinterdrein, zu stark die große Nation. Der Regen rinnt, der Rasen glänzt und sie dann hat den Ball am Fuß. Sekunden, die von Ruhm umkränzt. Ein Pässchen, blind, ganz butterweich, halt an, o Welt, für den Genuss. Denn Sisu, dem ist keiner gleich. Und damit herzlich willkommen zu Früff, Frauen reden über Fußball, Episode 19. Mein Name ist Becky, ihr findet mich als Agenda-Beitrag auf Twitter und ich darf heute durch die Sendung führen, in der wir, wie ihr vielleicht diesem kleinen Gedicht von Wolfgang Bortlik, was ich gerade zum Eingang vorgetragen habe, wie ihr dem vielleicht schon entnehmen konntet, dass es heute ein bisschen persönlicher werden soll. Persönlicher in dem Sinne, dass wir nicht über die EM der Herren, die gerade stattfindet, sprechen wollen und nicht über Vereine, denen wir anhängen, sondern heute soll es um die Menschen gehen, die dort auf dem Platz stehen, denen wir beim Fußballspielen zugucken. Wir wollen über LieblingsspielerInnen mit euch reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, dass ich das natürlich nicht alleine mache, sondern ich habe wie immer meine Kolleginnen dabei. Als erstes begrüße ich Petra. Hey Petra, wo findet man dich so im Internet?
Ja, hallo. Man findet mich am besten bei Twitter als CleoMZ.
Und dann ist noch Ellen dabei. Hey.
Hallo. Ja, mich findet man auch bei Twitter vor allen Dingen als Ellen Harnisch.
Sehr schön. Und die Runde komplett macht Jasmina. Hi Jasmina.
Hallöchen. Ja, und ihr könnt es kaum glauben, ich bin auch auf Twitter. Und da heiße ich @FrauMima.
Sehr schön. Damit haben wir unsere Namen schon mal ins Spiel gebracht und wir werden gleich sicher noch mit ganz vielen anderen Namen von LieblingsspielerInnen um uns werfen. Aber bevor wir in medias res gehen wollen, ein kurzer Input, wie sind wir eigentlich drauf gekommen, dieses Thema zu machen? Wenn wir ganz ehrlich sind, es steht schon eigentlich seit dem Beginn von Früff vor mittlerweile über 2 Jahren als ein mögliches Sendungsthema bei uns im Sendungsplan. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, das ist was, womit man sich als fußballaffiner Mensch einfach sehr identifizieren kann. Jede und jeder hat irgendwie eine Geschichte zu LieblingsspielerInnen. Und wenn es nur ist, dass man erklären muss, warum man keinen Lieblingsspieler und keine Lieblingsspielerin hat, also irgendwie ist das Thema, vielleicht ist man auch als Kind über einzelne SpielerInnen überhaupt erst zum Fußballfan geworden. Und gleichzeitig scheint es aber so zu sein, ist zumindest unsere Vermutung, der wir heute ein bisschen nachgehen wollen, dass es irgendwie was anderes ist, Fan eines Spielers oder einer Spielerin zu sein, als Fan eines Vereins. Und genau, das wollen wir ein bisschen gemeinsam ergründen. Wir machen eine bunte Sendung für euch, in der wir natürlich über unsere persönlichen LieblingsspielerInnen sprechen wollen und darüber, was sie für uns bedeuten. Aber wir wollen auch darüber sprechen, auf so ein bisschen einer Metaebene, was macht eigentlich jemanden zur Lieblingsspielerin? Geht es dann nur um Sportliches oder spielen noch andere Dinge eine Rolle? Und wir wollen auch ein bisschen politischer noch werden und mal darüber nachdenken, ob man Personenkult auch hinterfragen kann und was es mit uns als Gesellschaft macht, wenn wir unser Fansein zu sehr auf einzelne Persönlichkeiten beziehen. Das vielleicht als kleiner Bogen vorweg. Und die ganz Aufmerksamen unter euch werden merken, aha, dieses Thema, das haben wir doch schon mitbekommen, dass die Früffs darüber sprechen wollen. Wir haben nämlich wieder mal eine kleine ultra-repräsentative Umfrage auf Twitter bei euch gemacht, wo auch 350 Leute mitgemacht haben. Vielen Dank dafür. Und die Ergebnisse Quizze, was LieblingsspielerInnen so für euch ausmachen. Das werden wir natürlich im Laufe der Sendung immer mal wieder einfließen lassen. Aber wir steigen natürlich ein mit unseren persönlichen LieblingsspielerInnen. Wie ist das bei euch? Habt ihr da ein oder mehrere? Wer sind die? Gibt es die schon immer in eurem Leben? Jasmina, vielleicht magst du anfangen, uns zu erzählen, wer so deine LieblingsspielerInnen sind.
Ja, also ich habe ja eher so einen Hang zu den Bossen, also eher so zu Funktionären oder Trainern. Also ich bei Mainz, also wer mich nicht kennt, ich bin ja Mainzerin und Trainer haben schon große Geschichten in Mainz geschrieben. Und auch unser aktueller Trainer, da bin ich ein großer Fanin von, aber auch als er schon Spieler war. Aktuell habe ich so, ich glaube, einen Spieler, und zwar Danny Latzer, der ja bis vor kurzem noch Kapitän bei Mainz 05 war. Jetzt wechselt er zu Schalke 04. Ach, mein zweiter Lieblingsverein.
Was für ein
Gar
Glück.
Kein Problem. Genau, und auf Schalke war es jetzt eigentlich Suat Serda, der vorher in Mainz gespielt hat. Ach, was für ein Zufall. Nee, und dann gibt es noch so einige Spieler von früher, die jetzt teilweise auch noch in den Medien sind. Aber da kommen wir später zu. Ich glaube, also den ich gut nennen kann, ist Horst Held. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu, die erzähle ich dann später.
Das ist genau. Spannend.
Dann gibt es noch zwei andere, die kommen auch noch später dran, da erwähne ich die erst. Genau, also so, ich glaube, ich bin, seit ich 12 bin, gehe ich ins Stadion, da war das ein bisschen schwierig, weil ich kein Internet hatte und so weiter, jemanden zu verfolgen, weil die nicht immer bei mir im Verein waren. Dann zu Internetzeitalter hat man dann eher mal Spieler verfolgt, weil für mich das eigentlich nie irgendwas ausgemacht hat, wenn die den Verein gewechselt haben. Natürlich ist man dann traurig drüber, aber ich habe dann trotzdem die beiden verfolgt, weil ich die oft für mich für etwas gestanden haben. Also es ging mir nicht nur darum, dass sie in meinem Verein gespielt haben. Ich war sogar Fan von Leuten, die beim BVB gespielt haben. Ja, genau. Und ja, jetzt ist es immer mal wieder und es hat dann auch meistens was mit dem Charakter so zu tun, aber da kommen wir dann später noch drauf, gell?
Sehr schön, dass du gleich uns mit Teasern durch die Sendung schickst, das ist doch wunderbar. Bei dir sind es auf jeden Fall mehr als ein Spieler, habe ich jetzt rausgehört.
Ja, auf jeden
Fall. Um da vielleicht mal kurz das Ergebnis der HörerInnen-Umfrage einfließen zu lassen. 50% haben gesagt, sie haben so ungefähr 2 bis 4 LieblingsspielerInnen. 20% sagen sogar, sie haben mehr als 4 und nur 6% haben einen oder eine einzige Person als LieblingsspielerIn auserkoren. Und dann gibt es noch ungefähr 24%, die sagen, sie haben gar keine LieblingsspielerInnen. Ellen, wie ist es bei dir? Hast du sowas wie LieblingsspielerInnen?
Also bei mir, mehr als 4. Ich kann es gar nicht genau sagen. Das wechselt halt auch ständig. Ich würde mal so sagen, so rund 20 oder so.
Oh!
Also, es ist halt ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ich gehe nicht so sehr über einen Verein. Also ich habe nicht so unbedingt eine Bindung zu einem Verein, obwohl sich jetzt über die Jahre schon Frankfurt und Portland kristallisiert haben. Aber bei mir ist das, also es hat angefangen mit Oliver Kahn. Das hatte ich ja auch in der Trikotfolge schon erwähnt, mit meinem tollen Oliver Kahn-Schal, den ich auch immer noch habe, der sämtliche Ausmistaktionen bisher überstanden hat. Und dann Birgit Prinz, das waren halt so die 2002, 2003 dann bei der WM der Frauen, Birgit Prinz, Kerstin Garrefrick ist auch, also da war ich halt noch Kind, bin auch dann erst so zum Fußball gucken gekommen. Es war aber schwerer, die Frauen zu verfolgen, ne? Also das mache ich auch erst seit, weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen, 5, 6, 7 Jahren oder so, also auch, das war halt vorher schwieriger. Also auch so Bundesliga zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe versucht, das alles so ein bisschen zu kategorisieren. Also wenn man jetzt so vom SpielerInnen-Typ geht, dann bin ich ganz klar so, also ich mag so die Leute, die so Leidenschaft reinbringen, die sich auch mal aufregen, die auch mal anecken. Siehe Oliver Kahn, Van Bommel auch. Oh, Van Bommel. Oh, ja. De Michelis, Gabriel Heinze hatte ich auch früher. Das war meine Argentinien-Phase. Das war der Typ, der irgendwie in den Kameramann oder in die Kamera reingeschlagen hat oder den weggeschubst hat irgendwie, weil der zu nah rankam. Fand ich total lustig.
Ellen.
Ja. Nee, und sonst, ja, von den früheren Spielerinnen, auch so Homare Sabah zum Beispiel, die Japanerin, das fand, immer wenn ich Videos von der jetzt noch sehe, irgendwie, es kommt ja manchmal so über den FIFA-Account bei Instagram oder so, dann bin ich auch immer ganz weggetreten und gucke mir das dann an und ja. Und ja, weiß ich nicht, jetzt aktuell Tobin Heath vor allen Dingen, Emily Sonnet. Also es geht eher so Richtung US-Amerikanerin. Und jetzt eine deutsche Spielerin wäre jetzt bei mir zum Beispiel Marojan, aber das war es eigentlich.
Das heißt, du bist auf jeden Fall auch eine von denen, bei der sich das im Laufe des Lebens immer mal wieder gewandelt hat. Es sind Leute dazugekommen, vor allem. Ich habe jetzt nicht rausgehört, dass du dich auch von welchem verabschiedet hast, sondern eher, es sind immer neue mit in den Pool der LieblingsspielerInnen aufgenommen worden.
Ich überlege gerade, ob ich mich von irgendwem, weiß ich gerade gar nicht. Kann sein. Muss ich noch drüber nachdenken. Aber bei mir führt das dann auch zum Beispiel dazu, wenn jetzt Tobin Heath, die ist von Portland zu Manchester United gewechselt. Also habe ich mir die ganzen Manchester United-Spiele reingezogen. Ja, also man kriegt dann auch neue Vereine dann dazu. Allerdings hat sie jetzt natürlich auch wieder gewechselt, ist nicht mehr da. Aber mal gucken, ob ich bei dem Verein bleibe. Es ist alles sehr variabel bei mir.
Ja, damit bist du, glaube ich, auch ein bisschen im Trend, wenn ich hier wieder auf unsere Zahlen von der Twitter-Umfrage gehe. Nur 22%, also ich sage nur, weil ich irgendwie mit mehr gerechnet habe, sagen, sie haben ihre LieblingsspielerInnen schon seit der Kindheit. 26% sagen, seit über 10 Jahren oder so ungefähr 10 Jahren sind es ihre LieblingsspielerInnen. Damit sind 50% der Leute schon weg. 11% sagen, der aktuelle Lieblingsspieler, die aktuelle Lieblingsspielerin ist erst seit kurzem da und 41% sagen, es wechselt einfach immer mal wieder durch. Petra, wie ist es bei dir? Wechselt es auch immer mal wieder durch oder setzt sich da ein Trend fort?
Ja, bei mir wechselt es auch immer wieder mal durch. Tatsächlich ist es so, dass bei mir meine Lieblingsspieler, also ich habe tatsächlich nur Lieblingsspieler, weil ich vor allem eben Männerfußball verfolge, die quasi zu meinem Verein gehören. Das war eigentlich schon immer so. Ich habe nichts dagegen, Gottes Willen, aber es ist tatsächlich immer so gewesen, dass die teilweise sogar dann eben meine Lieblingsspieler wurden. Es ist jetzt eigentlich nur, also mein letzter Lieblingsspieler, den ich hatte, ich habe tatsächlich aktuell keinen, ist Christoph Moritz gewesen, als er eben bei Mainz 05 spielte. Und ich würde mich jetzt, glaube ich, durchaus immer noch als Christoph Moritz-Sympathisantin bezeichnen, wie man das bei Vereinen ja auch manchmal macht.
Bei Schalke hat er gespielt.
Richtig,
ich mache ihn auch.
Das war eigentlich ganz witzig. Tatsächlich ist er mein Lieblingsspieler auf Schalke geworden, als Mainzer allerdings. Da war ich im Stadion und ich bin jemand, der im Stadion immer ziemlich dirigiert und sagt, ja, schieß dahin und jetzt dahin, dann musst du dahin laufen und so weiter und so fort. Und Christoph Moritz hat ständig andere Sachen gemacht, unerlaubterweise hat er anders gelaufen und so. Und es ist mehrfach vorgekommen, dass ich quasi gerufen habe, ihr macht das und das, macht das und das. Das ist auch gut, das ist auch gut, das war klug. Das ist mehrfach passiert und irgendwann mitten im Spiel dachte ich, der ist eigentlich cool, das ist jetzt dein Lieblingsspieler. Also das ist, ja, wie das halt manchmal so ist mit Lieblingsspieler und den Zuneigungen und so. Mein allererster Lieblingsspieler, also allererster Lieblingsspieler ist Karl Riedle gewesen, und zwar von der WM 90, die habe ich verfolgt und ich weiß eigentlich tatsächlich gar nichts davon aus, also ich war, ja, 7 Jahre war ich damals alt, außer dass danach Karl Riedle mein Lieblingsspieler war, keine Ahnung wieso, und als der 93 nach Dortmund wechselte, bin ich Dortmund-Fan geworden, hatte vorher auch keinen Lieblingsverein, muss ich dazu sagen, und tatsächlich aber hatte ich dann kurze Zeit später 2 Lieblingsspieler, weil interessanterweise Heiko Herrlich dann dazu kam. Also das war auch, da war ja auch gerade als Spieler ein bisschen, ja, aggressiver in der Spielführung her. Und ich erinnere mich noch an das Pokalendspiel, das muss 95 gewesen sein. Also kurz bevor er gewechselt hat, Dortmund gegen Gladbach. Damals hat Herrlich noch bei Gladbach gespielt. Und ich war damals eher eine etwas unfaire Zuschauerin, sprich Heiko Herrlich war ja quasi ein sehr guter Spieler und damit ein großes Risiko für Dortmund. Also habe ich die ganze Zeit vom Fernseher Herrlich beschimpft. Peinlich. Aber und dann, ich erinnere mich immer noch an, dass der Reporter sagte, ja, und Heiko Herrlich, der ja der nächstes Jahr für Dortmund spielen wird. Und meine Schimpftirade riss ab, ich habe wahrscheinlich große Augen bekommen. Hab gesagt, oh cool, super. Und dann ist Herrlich mein Lieblingsspieler geworden. Also es ist echt ein bisschen verrückt bei mir. Es ist eigentlich schon fast peinlich so. Aber ja, so
aber ist gelaufen. Setzt sich das fort und er ist jetzt auch dein Lieblingstrainer?
Nee.
Und Side Note, weil du ja hier auch unsere SchiedsrichterInnen-Expertin bist, hast du denn sowas wie eine Lieblingsschiedsrichterin oder einen Lieblingsschiedsrichter?
Ja, tatsächlich Aitekin. Und eigentlich Aitekin auch schon zu der Zeit, als er immer als Heimschiri verschrien wurde, fand ich damals, also vor was weiß ich, 5 bis 10 Jahren, da haben viele eben verlauten lassen, dass der halt vor allem für die Heimclubs pfeift. Und das fand ich aber längst gar nicht. Ich fand ihn eigentlich schon immer sehr gut, weil er einerseits sachlich ist, allerdings halt auch nicht so sachlich ist, sondern halt durchaus, ja, mit etwas Temperament.
Temperament scheint eine Rolle zu spielen bei dir, merke ich schon. Ja, ich kann ja auch noch mal ein bisschen erzählen. Tatsächlich sind es Spieler, die mich zum Fußball gebracht haben. Und zwar, ich traue mich gar nicht, es heute noch zu erzählen. Aber also es sind Mehmet Scholl und Lothar Matthäus, die kleine Becky irgendwie gut fand und deshalb anfing, Bayern-Spiele zu gucken und deshalb zum Fußballfan wurde. Ich bin Ihnen natürlich bis heute dankbar, dass Sie das zu mir gebracht haben und gleichzeitig bin ich sicher, es ist halt so, ne, das sind halt die, die hatten damals irgendwelche Leute als Trikots auf dem Schulhof an und die gab's als Plakate in der Bravo oder in der Bravo Sport und so. Also das waren ja auch so ein bisschen die Posterboys damals, will ich sagen, und so sind die bei mir als Kind dann wahrscheinlich auch gelandet. Und dann hatte ich viele Jahre, also als ich dann irgendwann vernünftig wurde, viele Jahre gar nicht sowas wie ein Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin. Ich habe tatsächlich ein bisschen ein Herz für TorhüterInnen, aber da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, die eine oder der eine ist für immer in meinem Herzen. Also keine Ahnung, Nadine Angerer ist schon eine große, oder bei Wolfsburg sind wir ja auch immer mit, also bei den Herren immer mit guten Torhütern gesegnet gewesen in den letzten Jahren. Aber dass ich es dann wieder spürte, dieses Lieblingsspielergefühl, kam, als Kevin De Bruyne bei uns nach Wolfsburg kam. Und es ist auch nicht gegangen, als er gegangen ist. Also bis heute ist dieser Mann mein Lieblingsspieler. Ich bin einfach extrem fasziniert von so diesen Ambivalenzen, so, der sieht halt ein bisschen aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, und dann ist er so abgezockt auf dem Platz und spielt die Pässe, wie man es sich nicht anders wünschen könnte, und hat auch, also wir nehmen heute am 17. Juni auf, vor einer halben Stunde hat er ein Tor gemacht, ein Siegtor für die belgische Nationalmannschaft. Also ich nehme in einer sehr guten Lieblingsspielerstimmung heute hier in diese Folge auf. Tatsächlich geht es so weit mit meinem Fable für ihn, dass das auch quasi schon berlinweit bekannt ist. Also als ich bei der letzten WM, wo Belgien ja auch ziemlich weit gekommen ist, war ich immer in Berlin im Café Ritz am Twitter-Tisch zum Gucken, und alle wussten schon immer, hier, das ist die Bräune-Fangirl davon. Also ich war schon dafür bekannt, und immer wenn er zu sehen war, guckten alle zu mir und so. Ja, also da bin ich tatsächlich sehr starke Anhängerin dieses Spielers, um es mal möglichst neutral wieder runterzubrechen. Ja, und jetzt ist ja die große Frage, das sind irgendwie sehr unterschiedliche Leute, die wir jetzt auch genannt haben. Was ist denn das eigentlich, was eine Person auszeichnet, dass sie zu LieblingsspielerInnen macht? Ja, vielleicht mag eine von euch anfangen. Was denkt ihr denn, was sind die Dinge, die euch besonders anziehen an einem Spieler oder einer Spielerin?
kann ja mal versuchen, weil ich habe mir natürlich vor der Sendung, habe ich mir das nochmal aufgelistet und habe dann gedacht, ach du Kacke, wo ist denn da die Gemeinsamkeit, weil es halt auch so viele sind und Frauen und Männer gemischt und so weiter und so fort. Aber ich habe so eine gewisse Schlitzohrigkeit so ein bisschen ausgemacht bei den, vor allen Dingen bei den Spielerinnen. Also so Tobin Heath, die ist ja, also die ist für sowas bekannt, auch ihr ganzer Spielstil. Emily Sonnet, Christy Muse ist neu dazugekommen letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich gerade nicht mehr, ich glaube letztes Jahr. Lindsay Horan auch und ja, die sind alle so ein bisschen, ja, die denken so ein bisschen über Fußball hinaus, hat man so ein bisschen das Gefühl, oder die denken auch, also die denken auch bei Spielsituationen ein bisschen voraus, was als nächstes passieren wird und spielen nicht einfach stumpf ihr Spiel runter. Mhm. Und ich meine, Marojan, allein schon, das war ein Champions-League-Spiel gegen Wolfsburg, da hat sie dann irgendwie auch so einen Freistoß so komisch unter Almut Schuld so durchgezirkelt, wo ich mich dann gefreut habe, obwohl ich eigentlich für Wolfsburg war, aber das war halt einfach so cool. Was soll man machen? So, das fand so der Block um mich rum nicht so toll, aber ja.
Also so Spielintelligenz oder Spielwitz könnte man sagen.
Ja, ja. Weil ich habe jetzt, also ich habe dann nämlich versucht, die Spielerin, die jetzt dazugekommen ist. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mehr von den 96 Frauen geguckt. Also ich war bei einem Spiel vor Ort und eins habe ich über Instagram Live so richtig verwackelt von der Trainerbank gefilmt, verfolgt. Und da ist eine Spielerin, Julie Steckhahn heißt die, die hatte ich aber schon mal in einem Pokalspiel gesehen, da hat sie noch für einen anderen Verein gespielt, gegen Bremen irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Verein das war, und da ist die mir auch schon aufgefallen. Und die, ja, da ist auch irgendwie, da steckt immer so ein bisschen mehr dahinter, also die probiert auch mal so abstruse Sachen, die hat in dem letzten Spiel, was ich gesehen habe, da über Instagram, es waren ein Spiel, also die spielen in der Regionalliga Nord und da ging es dann um die Qualifikation, also dass sie auf Platz 1 am Ende landen, damit sie dann die Relegation in die zweite Liga spielen können, was sie leider nicht, sie leider verpasst haben. Aber die hat da in so einem Spiel, die hat irgendwie so einen Seitfallzieher gemacht, aber der ist halt leider übers Tor gegangen, aber dass du in so einer Situation, dass du das einfach mal machst. Also.
Mhm. Jasmina Petra, wie ist das bei euch? Auch so, geht's mit dem Sportlichen los oder wann hat's Klick gemacht?
Ja, also ich würde sagen, bei Dortmund waren es bei mir vor allem erfolgreiche Spieler, also Stars sozusagen, währenddessen ist bei Mainz jetzt eher auf den Spielwitz, auf die Spielintelligenz hinausläuft. Also ich würde sagen, es ist mir völlig egal, wie erfolgreich die sind oder ob sie jetzt sehr, sehr gute Fußballer sind oder so. Es braucht im Grunde so einen guten Mittelweg zwischen Einsatz, Emotion, aber auch einer gewissen Ruhe. Eben, also ich, jemand, der eben die ganze Zeit dann immer nur auf den Schiri drauf zuläuft und meckert, habe ich auch so meine Probleme halt, mittlerweile, muss ich allerdings erst zu sagen. Aber halt wirklich auch diese Spielintelligenz, ne? Also wie ich jetzt bei Moritz beschrieben habe, das gefällt mir einfach.
Mhm. Jasmina, bei dir?
Boah, das hat so unterschiedliche Gründe. Mhm. Also meistens war es so, dass das irgendwas Besonderes sein musste. Also zum Beispiel, ich war großes Birgit-Prinz-Fangirl, weil sie damals halt so ein kurioses Angebot bekommen hat, dass sie in der dritten Liga der Männer spielen durfte. Heute würde ich sagen, was für ein Bullshit, ja. Aber damals dachte ich so, geil, die darf bei den Männern mitspielen, die ist so gut, ja. Also ja, das war halt Teenie-Denke, ne? Wie ich Schalke-Fan geworden bin, ist, dass ich, mein Papa hatte zufälligerweise so UEFA-Cup-Finale geguckt, 97, und Jens Lehmann hält 2 Elfmeter. Und ich fand, also das Tor fand ich schon immer, ich habe da auch so eine Affinität für Torhüterinnen und Torhüter. Andreas Köpke war mein Riesenidol auch. Und dann wurde es Jens Lehmann. Na, Ellen?
Ich bin ja gemutet, zum Glück siehst du meinen Gesichtsausdruck nicht.
Ja, jedenfalls, also das war für mich auch immer dieses, wenn die Torhüterin oder der Torhüter halt noch eine geile Parade macht, dann sind das die HeldInnen, ne? Und genauso war es ja auch im Derby, hatte Lehmann war der erste Torhüter, der halt ein Feldtor gemacht hatte, da hat er das 2-2 geköpft und so Sachen haben mich immer beeindruckt, ja. Mhm. Dann war ich auch immer, wenn ein Spieler so ganz viel gibt. Also ich war auch großes Fan von Marc Wilmots in Kampfschwein, ja. Und so war das auch bei Mainz 05, dass ich da viele, also ich hatte viele Sympathien zu Spielern, aber so Leute wie Pospech oder Donati, die einfach sich abgerackert haben, das fand ich immer ganz toll. Und bei Danny Latzer zum Beispiel, jetzt mein aktuellster Lieblingsspieler, liegt es eher daran, was er so für den Tierschutz macht. Also dass er zum Beispiel aufruft und selbst halt Tiere aus dem Tierheim geholt hat, die halt keine Chance hatten. Also zum Beispiel blinde Katzen. Und das ist halt auch wirklich von ihm so gemeint. Der lebt das wirklich. Und das finde ich halt zum Beispiel ganz toll. Also ja. Und ganz crazy ist ja Horst Held. Das erzähle ich noch kurz. Ich weiß nicht, als kleines Mädchen wollte ich immer einen blonden Mann heiraten. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Panini-Heft gehabt. Und der allererste Spieler, den ich gezogen habe, war Horst Held. Da war er noch ganz jung, war blond. Und ich dachte, okay, das ist jetzt mein Lieblingsspieler. Damals war er beim FC. Und dann habe ich den halt immer nur so grob verfolgt. Also manchmal hat er auch gegen Mainz gespielt. Dachte, ach cool, das ist ja Horst Held. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsspieler. Ja, und dann irgendwann wurde er Manager bei Schalke 04 und es war so meine intensivste Schalke-Zeit, weil ich das erste Mal viel mit Schalke auch verreist bin auf Auswärtsspielen und auch oft auf Schalke war und ich durfte ihn auch ein paar Mal treffen und ja, deswegen bleibt er für immer. Die anderen, naja.
Ich finde das super spannend, gerade die letzte Geschichte, weil die ist ja fast so ein bisschen wie andere Menschen oft erzählen, wie sie auch zu ihrem Verein gekommen sind, so, ne? So, dann irgendwann ist halt die Entscheidung gefallen, der war da und dann wurde das der Lieblingsverein und da konnte nichts mehr dran rütteln oder so. Also auch so nicht unbedingt rational, sondern das ist halt irgendwie vor Ort oder in der Familie oder irgendwelche irrationalen Gründe, warum der Verein zum richtigen Moment im richtigen Zeitpunkt irgendwie da war. Und bei den anderen Sachen davor war es ja schon so, dass wir bei Spielern würde ich mich auch überhaupt nicht ausnehmen und bei Spielerinnen schon so nach dem Besonderen etwas suchen. Also sei es jetzt was Sportliches oder was Charakterliches, aber auf jeden Fall irgendwie die eine Sache, die die Person von den anderen unterscheidet. Und also so, dass man zumindest mit einer, also man könnte so eine rationale Brille da drauflegen und sagen, ja, das ist halt deshalb mein Spieler, weil. Ich finde das ganz spannend. Wir haben ja in unserer Twitter-Umfrage die Leute mal gezwungen, sich zu entscheiden zwischen vier verschiedenen Gruppen von Kriterien, was am wichtigsten für die Wahl des Lieblingsspielers oder der Lieblingsspielerin ist. Nur 1% hat sich bei dieser Auswahl aus vier Kriterien für die Fannähe entschieden. Was finde ich im öffentlichen Diskurs sonst doch immer sehr hoch gehalten wird, wenn es Spieler und Spielerinnen gibt, die besonders nah an Fans dran sind und so weiter. 11% haben Einsatz für den Verein genannt als das wichtigste Kriterium, was ja auch ein bisschen zu dem passen würde, was Jasmina zum Beispiel über Wilmots gesagt hat. Dann 26% die sportliche Leistung und also wirklich überwältigende Mehrheit mit 62% haben Charakter und Engagement genannt. Ich glaube aber, dass dieses Ergebnis ein bisschen eingefärbt ist von dem Zwang, sich entscheiden zu müssen zwischen den Sachen. Wahrscheinlich hätte ich mich auch für Charakter entschieden, obwohl meine Geschichte mit meinem Lieblingsspieler Kevin De Bruyne eindeutig eine ist, die mit seiner sportlichen Leistung losging. Also ich glaube, vielleicht wollen wir gerne, dass Charakter und Engagement das Wichtigste sind, aber es braucht schon auch, dass sie ganz gut kicken können, damit sie erstmal da landen. Oder? Was denkt ihr?
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ein bisschen in unserer Bubble liegt, ne? Dass da halt vielen auch dieses Thema sehr wichtig ist, ne?
Ja, aber man sieht ja auch Spieler zuerst spielen in der Regel. Also ich kann mir halt diesen Zugang nicht vorstellen, dass man irgendwie, obwohl doch vielleicht, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel Rapinoe war ja vielleicht auch vielen vorher nicht so bekannt vor der WM 2019. Und dass dann Leute, Leute aufgrund ihres Engagements dann eben zu ihr gekommen sind, obwohl das, ja, ich kann das irgendwie, weiß ich nicht.
Doch, ich finde, das ist ein gutes Beispiel.
Ja, es ist ein gutes Beispiel. Ich kann es halt nicht. Dann finde ich das, na okay. Nee, ich weiß, woran, wo es bei mir gerade hakt, weil seitdem, also sie befand sich halt vorher auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn und seitdem geht es halt eher bergab. Deswegen finde ich das total schade, weil spielerisch war es halt vorher viel geiler. Mhm. Aber ja. Ja, okay. Mhm. Ist halt nicht mein Ansatz. Vielleicht liegt es daran. Mhm.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade bei für noch jünger waren, dass dann der Zugang über die sportliche Leistung größer war. Und jetzt, wo wir älter sind, vielleicht auch eben ja wie durch die besagte Bubble, wir vielleicht dann eben quasi zusätzlich LieblingsspielerInnen über das Engagement und so weiter dazu bekommen oder finden. Dass es auch vielleicht eine Alterssache oder auch Erfahrungssache ist.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Genau. Also ich glaube, man kriegt es jetzt halt auch mehr mit. Ne? Also damals, ich habe die Bravo Sport gelesen, ganz, ganz früher. Da stand halt nicht so viel drin. Ne? Oder ich habe halt rangeguckt, da wurde über Engagement kaum gesprochen. Ja. Und jetzt über Instagram, wenn die Spieler selbst was präsentieren, kriegt man das halt mehr mit. Dann kommt es auch noch dazu, dass zum Beispiel Mainz recht klein ist. Da kriegst du auch nochmal mehr mit. Also ja, und je nachdem, wie offensiv eine Spielerin oder ein Spieler das nach außen halt auch präsentiert. Ne? Es gibt bestimmt ganz viele, die sich auch engagieren und man kriegt das gar nicht mit. Mhm. Ja.
Und also was ich halt auch glaube, ist, vielleicht geht es also jemand muss erstmal durchs Sportliche irgendwie auffallen. Das muss nicht unbedingt gut, also besonders gut sein, kann besonders gut sein, aber irgendwas Auffälliges. Und dann kommt noch hinzu, dass man über die Monate und Jahre, die man den Spieler dann verfolgt, feststellt, Mensch, ist ja noch netter und Mensch, der engagiert sich ja auch noch. Und dass das dann in dem eigenen Blick auf den Spieler im Endeffekt am Ende ganz groß wird. Aber vielleicht hätte man das gar nicht so wahrgenommen, wenn er nicht auch schon sich sportlich irgendwie ins Herz gespielt hätte. Also ich denke zum Beispiel gerade an Goretzka. Ich würde nicht sagen, Goretzka ist mein Lieblingsspieler. Aber ich schätze sein Engagement und sein, also was er so macht, total, also sehr hoch. Aber er würde es trotzdem nie schaffen, mein Lieblingsspieler zu werden, weil er bei einem Verein spielt, der jetzt nicht so in meinem Herzen ist.
Ja.
Und aber wenn jetzt der gleiche Spieler vielleicht 3 Jahre bei Wolfsburg gespielt hätte, dann hätte der sich vielleicht schon als Lieblingsspieler in mein Herz gespielt. Also ich glaube, deshalb war es vielleicht ein bisschen fies von uns, von den Leuten zu verlangen, die verschiedenen Faktoren zu trennen, dass es am Ende doch irgendwie so ein Mischding aus verschiedenen Sachen ist. Also wenn man sich auch nochmal anguckt, was die Leute auf Twitter darunter geschrieben haben, die sich ein bisschen mehr Zeit genommen haben, dann kommt es auch oft raus. Also zum Beispiel, weil sie Verantwortung übernehmen, sich auch in schwierigen Themenbereichen oft positioniert haben und nebenbei noch ganz gut kicken können. Ja, also Mischung aus Verantwortung und Sportlichem oder neben der sportlichen Leistung das Gefühl der Menschlichkeit und das Interesse an Dingen außerhalb des Platzes. Oder Mischung aus hochklassiger Leistung und fairer, besonderer Charakterlichkeit. Nahbarkeit muss aber nicht sein. Das we don't owe them. Ja, also SpielerInnen müssen nicht nahbar sein, sagt die Person hier. Aber es reicht, wenn sie irgendwie gut sind und eine besondere Charakterlichkeit auszeichnet. Oder dann fällt hier nochmal das Wort bodenständig, was ich, glaube ich, auch schon von vielen gehört habe, wenn sie über ihre LieblingsspielerInnen geredet haben. Ein bodenständiger, ruhiger Typ, der trotzdem im Zirkus Bundesliga erfolgreich war. Und sowas Schönes wie, er hat mich beim Training mal wiedererkannt. Das also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das als Kind auch sehr gut wirkt, dass jemand dann dein Lieblingsspieler bleibt. Also dass es am Ende irgendwie doch so eine Mischung aus diesen Faktoren ist und es gar nicht so leicht ist, das analytisch auseinander zu dividieren. Aber vielleicht nochmal spezifischer zu der Vereinsgeschichte. Muss denn ein Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin beim Lieblingsverein gespielt haben? Da sagen 63% Nein und 34% Ja von unseren Hörenden. Also mehr sagen, er oder sie muss nicht beim Lieblingsverein gespielt haben. Aber es gibt auch genug, die sagen, ohne geht's nicht. Was denkt ihr so darüber?
Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell gar keine Lieblingsspielerin bei Frankfurt. Mhm. Also ich mag Frankfurt und ich mag das Team und alles, aber ich habe jetzt, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Spielerin von denen gerade meine Lieblingsspielerin ist. Kann ich auch gar nicht sagen, wieso ist halt so. Und wenn ich mir dann so angucke, also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch auf meiner willkürlich zusammengestellten Liste, nein, habe ich auch noch zwei Spielerinnen von Bremen zum Beispiel. Aber ja, und ich glaube, eine von denen habe ich auch noch nie spielen gesehen, weil die immer gelb oder gelb-rot gesperrt ist, weswegen sie auch meine Lieblingsspielerin ist. Das ist auch völlig irrational. Keine Ahnung. Also ja, ja, eine von Leverkusen und dann halt richtig viel, also ich weiß nicht, die US-Nationalspielerinnen einfach, weil die mehr Sichtbarkeit haben, beziehungsweise weil die einfach viel, viel besser in Szene gesetzt werden, viel besser vermarktet werden über alles Mögliche. Also ich meine, das deutsche Nationalteam, es holt auch auf, da gibt es auch YouTube-Videos und so eine YouTube-Serie habe ich mir zweimal angeguckt oder so, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, packt mich nicht, keine Ahnung wieso. Und ja, und bei den US-Spielerinnen ist ja auch so, die wechseln ja auch ständig den Verein innerhalb der NWSL oder beziehungsweise werden getradet und sind dann woanders und ja, es juckt mich dann auch nicht großartig. Also ich fand es natürlich schade, dass Emily Sonnet, dass sie von Portland weg getradet wurde, aber spielt die überhaupt jetzt? Jetzt spielt sie bei Washington Spirit, so mit Washington Spirit kannst du mich jagen, kann ich nichts mit anfangen, aber ich mag sie halt immer noch.
Genau, du bist ja jetzt auch eine von denen, die aber am Anfang gesagt hat, du kommst gar, also du bist jetzt gar nicht so sehr, dass du von deinem Lieblingsverein kommst. Ich kann ja schon mal vorweggreifen, wir haben auch unsere Hörenden gefragt, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr identifizierst du dich mit deinem Verein und wie sehr identifizierst du dich mit dem Lieblingsspieler oder der Lieblingsspielerin? Und beim Verein kam da eine 8,6 von 10 raus und bei den SpielerInnen nur eine 5,3 von 10. Also da habe ich das Gefühl, dass doch sehr viele über den Lieblingsverein auch kommen, wenn es dann zu den LieblingsspielerInnen geht und die auch immer sagen würden, wenn jetzt LieblingsspielerInnen gegen Verein spielt, dann würde immer der Verein an erster Stelle stehen.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, also beim ich habe um Gottes Willen nichts dagegen, dass man Verein und also dass der Spieler, die Spielerin nicht bei seinem Verein spielt. Aber für mich fühlt es sich komisch an. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, es gibt diverse SpielerInnen, die ich sympathisch finde, sei es jetzt vom Spielerischen wie auch vom Engagement. Aber ich könnte nicht Fan sein, ich würde Sympathisantin sein, aber ich würde nicht diese, ach, das ist, ich mache es jetzt mal ganz salopp, es ist ein Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft. Also so ein bisschen, oder es ist einfach diese, einerseits diese Bindung, wo es einfach nur bling macht und dann ist die fest und es ist auch völlig irrational und völlig egal, wie diese Bindung entstanden ist. Und das andere ist eben aufgrund von Gemeinsamkeiten oder auf Spielerischen, dass man sich irgendwie wiederfindet oder so. Das ist diese Sympathisantenebene irgendwie, so würde ich das fast definieren. Aber da du eben schon diese Verbundenheit genannt hast, mich stört immer ein bisschen, es wird ja immer im Fußball von dieser Treue, Vereinstreue gesprochen. Und ja, also warum muss man jetzt einem Verein treu bleiben, aber der Spielerin, dem Spieler nicht? Oder warum ist das beim Verein so krass? Also dieses der Mannschaft treu bleiben und für sie kämpfen bis zum letzten Atemzug, das kommt ja sehr aus der militaristischen Ideologie, diesen Einsatz, ne, bis zur letzten Sekunde. Und auch dieser Begriff des Söldners für einen Spieler, der nicht seiner Mannschaft, ich muss das wirklich mal bewusst, Mannschaft treu bleibt, sondern eben für mehr Geld wechselt, der kommt ja aus dem gleichen Bereich, was ja im Fußball, Frauenfußball nicht so arg ist, nicht so deutlich ist. Es ist wirklich so, ich finde das sehr, sehr schwierig. Auch dieses, dass man nicht den Verein wechseln darf oder mehrere Vereine gleichzeitig haben darf, das ist alles so, ich weiß nicht, ob das wirklich eine deutsche Eigenart ist, glaube nicht. Ich glaube, dass auch in anderen Ländern das so ist, aber es passt halt in dieses deutsch-militaristische, in diese Denkweise rein.
Ja, es ist halt auch sau schwierig, ne? Also klar, das ist ein Job und wenn du ein gutes Angebot hast, das musst du nutzen, ne? Aber ich ertappe mich da selbst halt auch manchmal, dass ich mich manchmal voll ärgere, ja? Ich meine, das ist ja so selten, dass man als Fan einen Verein wechselt, ne? Das kommt meistens nicht so oft vor. Und irgendwie projiziert man das halt auch auf die SpielerInnen irgendwie, oder bei mir ist es vor allem auf die Spieler. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel, als Yunus Malli von Mainz nach Wolfsburg gewechselt ist, das war für mich voll schlimm.
Ja. Was? Verstehe ich gar nicht.
Ja, aber hat er es voll gebracht für euch? Nee. Der war so gut in Mainz und ich wusste das. Weißt du, ich habe das gesehen, dass er noch nicht so weit ist. Ja. Und er noch nicht der Richtige für euch ist. Ja, oder ey, Manuel Neuer zu Bayern München, ey, ich habe gekotzt, ja. Also es tut mir sehr leid, liebe FC Bayern-Fans, ich mag euren Verein nicht so gerne. Und das war für mich ganz schlimm.
Nee, nur wegen Neuer, also wenn ich mir jetzt vor, ich war ja früher so extrem Bayern-Fan, also von den Männern, und wenn jetzt Jens Lehmann damals in den 2000ern zu Bayern gewechselt hätte, dann hätte ich den immer noch gehasst. Also egal, ob der bei Bayern spielt. Ich hätte naja, gehofft, dass der sich verletzt, dass der kann ich verhalten. Ja, ich war da nicht so besonders nett damals. ja, der war ja auch der Grund, warum ich dann gegen Deutschland war, bei der WM und so. Ja, ja, aber also bei mir ist es halt irgendwie andersrum, weiß ich nicht. Also bei mir geht Spielerin eher
vor.
Ja, über den Verein auf jeden Fall.
Ja, klar, also ich meine, ich fand jetzt auch nicht jeden Spieler toll, der vielleicht von einem anderen Verein, wo ich ihn schon nicht mochte. Also wäre zum Beispiel Sandro Wagner zu Mainz oder Schalke gewechselt, ey, dann hätte ich wahrscheinlich meine Mitgliedschaft schon früher gekündigt, ja. Es tut mir leid, ich kenne den Menschen nicht persönlich, aber das ist einfach so ein kleines Vorteil von mir, ja. Aber Manuel Neuer hat alles richtig gemacht, ja, das will ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel bei Nübel fand ich das dann später viel, viel schlimmer, ne. Er hätte auf Schalke der Kapitän sein können und so weiter und erzählt was von, dass er halt da jetzt die Nummer 1 will bei Bayern und ja, hört man was von ihm? Nein, ja. Mhm. Also wie gesagt, ich kann es rational voll verstehen, ja, wir selbst, wenn wir ein geiles Angebot bekommen, wo wir uns weiterentwickeln können, würden wir auch die Firma höchstwahrscheinlich wechseln und aber es ist irgendwie geil, wenn ein Spieler ewig bei seinem Verein bleibt, ne? Ich meine, in England werden dann einige Spieler auch abgefeiert, die für immer, weiß ich, bei Liverpool oder so waren. Ja, ist halt eine Seltenheit und vielleicht deswegen nochmal was Besonderes. Mhm. Ja.
Na, ich glaube auch, also in Petras Punkt, also neben der Tatsache, dass wir unbedingt mal eine Folge über militärische Sprache im Fußball machen könnten, da finde ich ja alles schon, also wie viele Begriffe, die du allein in diesen 5 Sätzen gesagt hast, tatsächlich aus dem militärischen Jargon kommen, unfassbar. Aber davon abgesehen ist ja der Punkt so ein bisschen dieses, dass wir unterschiedliche Ansprüche oder unterschiedliche Maßstäbe anlegen an das Fansein von einem Verein und das Fansein von einem Spieler. Also ich wäre wahrscheinlich meinen Mit-Wolfsburg-Fans, mit denen ich so verbunden bin, ziemlich böse, wenn die jetzt plötzlich von einem anderen Verein Fan werden würden. Aber von meinen Mit-De Bruyne-Fans würde ich halt sagen, gut, du hast einen neuen Lieblingsspieler, okay, bleibt mehr De Bruyne für mich so. Also da sind schon unterschiedliche Maßstäbe, die wir irgendwie daran anlegen. Und ich glaube, das kommt natürlich irgendwie auch davon, dass das hier ein Teamsport ist, über den wir reden. Also wir reden nicht über SportlerInnen, die alleine glänzen können, sondern wir reden über einen Sport, wo es immer auch aufs Team ankommt. Und natürlich, ne, wir haben gesagt, es ist trotzdem total üblich, auch LieblingsspielerInnen zu haben. Aber es ist natürlich was, was diesem Teamgedanke auch ein bisschen entgegenstehen könnte. Also man könnte, wenn man jetzt ketzerisch sein will, könnte man auch sagen, was soll eigentlich so ein Personenkult in einem Teamsport? So, das braucht doch da keiner. Vielleicht macht das sogar was kaputt innerhalb des Mannschaftsgefüges, wenn man jetzt da 2 Leute drin hat, die besonders gefeiert sind von den Fans oder so. Was denkt ihr dazu?
Ja, es ist auch die Frage, ob die SpielerInnen das überhaupt wollen. Also ich muss jetzt gerade nur an Birgit Prinz denken, die wollte das garantiert nicht. Also das hast du dann ja auch in den Interviews gesehen, dass sie wurde halt interviewt, weil sie grundsätzlich die Tore geschossen hat und Spielerin des Spiels wurde und so weiter und so fort und eben teilweise auch, also einfach die bekannteste Spielerin auch jetzt immer noch ist. Aber das wirkte nicht so, als ob sie da Bock drauf hat. Und ja, ich kann mich noch an irgendwas erinnern, da hatte sie Geburtstag und die ARD kam auf die wunderbare Idee, ihr so eine Torte vorbeizubringen, so eine ARD-blaue Marzipantorte und ihr Gesichtsausdruck, es ist, ja, also es muss halt auch, weiß ich nicht, passen. Manche wollen es halt nicht. Mhm. Und manche wollen es und dann wird es ganz unangenehm. Das ist jetzt nur meine Meinung.
Ja, weil, also ich finde dieses ganze Personenkult-Ding, also ne, ich bin wirklich mit Leib und Seele Kevin De Bruyne-Fan, aber es ist schon so eine Sache mit diesem Personenkult, weil wenn wir mal ehrlich sind, das sorgt ja dann auch irgendwie dafür, dass diese Spieler, die ein besonders großes Fanlager haben, dass die dann irgendwie auch die meisten Werbeverträge kriegen, am meisten präsent sind in den Medien, dadurch vielleicht noch mehr Fans kriegen. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine kapitalistische Schleife, die ich dann mit befeuere, weil ich jemanden gut finde, so blöd es irgendwie klingt. Also ich versuche mich da schon auch selbst zu hinterfragen und es gelingt mir nicht so richtig. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir alle Teil von diesem kapitalistischen System sind, ne? Aber ich meine natürlich, die Leute, die Werbung oder Marketing machen in den Vereinen, die sorgen natürlich dafür, dass die Trikots der SpielerInnen, die besonders beliebt sind, ganz oben, der Flock ganz oben im Verein zu sehen ist und dass die Spieler dann auch bei der Präsentation der Trikots dabei sind, denn da kann Geld für reinkommen oder dass die zu den Autogrammstunden gehen oder dass es vielleicht sogar Bücher über die Spieler gibt oder was weiß ich, ja. Also das sind ja die Bücher über einen Spieler oder eine Spielerin, die immer nur so in der dritten Reihe in der Mannschaftshierarchie stand, die gibt's, glaube ich, eher selten.
Also ich glaube es, oder ich finde es in dem Moment schwierig, wenn sowas alles überlagert, also wenn damit zum Beispiel hier der Klassiker Ronaldo oder Messi und dann spielen sie gegeneinander und es wird über nichts anderes geredet, obwohl es durchaus auch andere Geschichten gibt oder die jetzt vielleicht sogar unauffällig spielen und man vielleicht auch mal dann auf andere Spieler hätte achten können in dem Moment und wenn sich dann die Fans dann irgendwie gegenseitig bekriegen und so und oder die ganzen Kommentarspalten dann zugeballert sind mit irgendwie so, ja, keine Ahnung, mit Goat und Ziegen-Smileys und irgendwie so total sinnvollen Beiträgen. Also es ist im Männerfußball auch stärker als im Frauenfußball. Im Frauenfußball finde ich dieses, ja, Personenkult, es ist halt noch nicht so ausufernd und es ist in dem Sinne auch gut, dass dadurch halt Aufmerksamkeit generiert wird. Eben für Frauenfußball, also dass dann auch Leute, jetzt zum Beispiel, ich hatte ja Rapinoe als Beispiel gebracht oder ein anderes Beispiel wäre Sam Kerr, die ja, als sie noch in Australien gespielt hat, hat sie, glaube ich, für Perth mehr Trikots, also wurden mehr Trikots mit ihrem Namen drauf verkauft, als von irgendeinem aus dem Männerteam. Und ja, also das sind halt so, die ziehen dann die Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball an sich und dann kommen vielleicht auch Leute zum Frauenfußball und auch gerade Kinder und auch andere Leute, die halt vorher noch nie Frauenfußball geguckt haben, und gucken sich das dann an. Und wenn die dann halt, weiß ich nicht, dann bin ich dann irgendwo, ich mag ja auch Sam Kerr nicht, aber wenn ich dann irgendwo bin und ich sehe dann, keine Ahnung, 20 Leute mit so einem Sam Kerr-Trikot, die sich halt vorher nur Männerfußball reingezogen haben, dann freue ich mich natürlich. Also da habe ich dann irgendwie auch da habe ich unterschiedliche Maßstäbe.
Ich finde es ja total interessant. Ich bin also sofort dabei, wenn es in Sachen Kult geht und anhimmeln, keine Ahnung. Also ich reise auch dann irgendwelchen Spielern irgendwie sozusagen hinterher, um die dann halt live spielen zu sehen. Aber zum Beispiel ein Trikot beflocken, das habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben gemacht. Also und das eine Mal nur, weil ich halt einen Gutschein hatte und das dann halt vom Preis her, damit der halt, weiß ich, was ich sonst damit kaufen sollte. Ja, also
da bist du auch ein bisschen im Trend, also bei unserer Umfrage, ob die Leute ein Trikot mit Flock ihres Lieblingsspielers oder ihrer Lieblingsspielerin haben, haben nur 40% mit Ja geantwortet. Also passt, da passt du dazu.
Und Ellen, es wird dich freuen, ich hatte ein Lehmann-Trikot, also hinten Flock drauf und es wurde mir geklaut.
Also ich kann dir ein Oliver Kahn-Trikot anbieten, obwohl das gebe ich ungern her.
Also Doch, ich verbrenne es dann, kein Problem.
Nein, das geht gar nicht.
Ah, ich liebe es. Ich finde das, also ne, ja, dann hat man vielleicht kein Trikot, aber vielleicht, also ne, ist bei mir auch so, aber dann folge ich aber vielleicht Kevin De Bruyne in den sozialen Netzwerken und die Spieler werden nebenbei vielleicht auch immer mehr zu so InfluencerInnen und man kauft dann vielleicht sogar irgendwas ganz anderes, weil der Spieler es auch trägt oder weil er, also wenn es ganz schlimm läuft, weil er einen Rabattcode dafür in seine Story gepackt hat oder so. Also warum nicht, wenn ich ihm eh folge und der Rabattcode da ist. Und ich wollte es ja eh schon kaufen, ne, ist klar, dann mache ich das irgendwie so. Nicht, dass ich jetzt da über ein konkretes Ereignis spreche, aber so, um über dieses grundsätzliche Phänomen zu reden. Also ich glaube halt wirklich, dass dieses ganze Star-Kult, Personenkult-Ding, ich fühle mich so unwohl dabei, obwohl ich so gerne Fan von einzelnen Personen bin. Also ich glaube, es ist total wichtig, wenn man irgendwie selber gerne Fan eines Spielers oder einer Spielerin ist, da auch immer mal wieder sich selbst zu hinterfragen in dem, wie man das lebt und ob das nur noch das liebevolle Anhimmeln oder das Loben für besonderes Engagement ist oder ob man da schon in irgendwelche anderen Räder mit reingerutscht ist, wo man vorher gar nicht so richtig drauf geachtet hat.
Ja, aber das ist tatsächlich was, also das ist einfach Teil des modernen Fußballs, würde ich fast sagen. Und ich würde jetzt tatsächlich den, oder ich fasse den Begriff modernen Fußball auf die letzten 100 Jahre in Deutschland und die letzten 150 Jahre in England jetzt mal zusammen oder zurück. Weil tatsächlich damals eben diese Kommerzschleife oder diese Spirale des modernen Fußballs letztendlich begonnen hat. Also dass eben findige Entrepreneure vor allem diesen Fußball, also diese Sportart erkannt haben, dass es ein gutes Potenzial hat. Also zum Beispiel Pubbesitzer, die dann eben auch so eine Art Service, also per Telegramm tatsächlich, einen Service, also Resultatservice angeboten haben, um dann halt die Leute zu sich in die Bar zu locken, damit die dort eben ihre Pins konsumieren. Mhm. Oder Eisenbahnverkehr, der ja den Fans von A nach B gebracht hat. In Deutschland hat der Fußball vor allem nach dem Ersten Weltkrieg Fuß gefasst. Das war die Zeit des Radios, auch die Zeit des frühen Films, aber vor allem des Radios. Radio und Fußball ist eng miteinander verknüpft. Und eben auch das Thema Starkult. Also zu dieser Zeit, also 1920, vor 100 Jahren, als der Fußball eben in Deutschland zu boomen begann, das war einfach so, dass Fußball keine Randsportart mehr war und das Turnen als körperstehende Übung abgelöst hatte. Und Grund dafür war die Zusammenarbeit des DFB mit dem deutschen Militär. Also Fußball wurde eine Wehrsportart. Die Fußballvereine konnten dafür die Exerzierplätze für Spiele nutzen, denn der Platz war tatsächlich rar. Man braucht ja zum Fußballspielen ordentlich Platz. Und im Ersten Weltkrieg wirkte der Fußball dann sogar demokratisierend, würde ich fast sagen, weil man als Mannschaft, also als militärische Mannschaft, zusammen unabhängig des militärischen Rangs spielte. Das war völlig egal, ob du jetzt Offizier bist oder Soldat bist oder sonst irgendwas. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit militärischen Rängen nicht so gut aus. Aber jeder spielt einfach in der Mannschaft dann zusammen, so wie es ja letztendlich auch im Krieg ist. Deswegen ja im Wehrsport. Ne? Und deshalb war Fußball Anfang der 1920er Jahre sehr körperbetont, also sehr unfair. Die ZuschauerInnen auf den Rängen nutzten es, ihren im Alltag aufgestauten Ärger loszulassen. Das auch damals schon. Die Schiedsrichter gab es damals viel zu wenige für die auf einmal so vielfältig oder so viele Spiele, die es dann angeboten wurden, weil die Vereine sind danach aus dem Boden geschossen. Deshalb wurden auch tatsächlich allzu schnell neue Schiedsrichter rekrutiert, die aber dann wiederum nur teils für das Amt geeignet waren und dann sich zu schnell vom aggressiven Publikum beeinflussen ließen, was natürlich die Unfairness und auch die Unzufriedenheit und Aggressionen gegen Schiedsrichter beschleunigte, aber alles schon. Aber es war eben auch die Zeit des Star-Kultes. Also es ist nicht nur im Fußball, auch Musik oder eben ja, Film, Radio. Die 20er waren ja vor allem, also waren für die meisten Menschen ja gar nicht so golden, wie sie jetzt immer glorifiziert werden. Die meisten suchten Zerstreuung und eben Vorbilder. Eins der bekanntesten Star-Kult-Fußballer war der Heiner Stuhlfaucht vom 1. FC Nürnberg, der für den Club wie auch für die DFB-Auswahl als Torwart spielte. Und er machte unter anderem Werbung für Victoria, einen Motorradhersteller. Und in einem Zitat, das aus dem Zeitspielmagazin vom März 2020, das Jahr 1920 als Titelthema hatte, schrieb Hardy Grüne, ein weiteres Resultat ist der erwähnte Star-Kult-Rummel. Namhafte Spieler wie Nürnbergs Torhüter Heiner Stuhlfaucht erhalten Kraft ihrer Popularität, Zugang zur Kulturszene ihrer Heimatstadt und werden umschwärmte Koryphäen. Damals wie heute, 100 Jahre her. Zeitgleich, also es galt alles jetzt für den DFB, zeitgleich gab es eben auch den Arbeiterfußball, der damals war der DFB noch gar nicht so stark und etabliert. Erst während der 1920er Jahre verlor der Arbeiterfußball an Einfluss. Und hier war Star-Kult, ich schwanke gerade zwischen der englischen und der deutschen Aussprache, hier war Star-Kult total verpönt. Also es ging halt dort nicht um Siegen und ums Verdienen und ums Gewinnen, sondern eben um den Sport und um die Völkerverständigung, um die Übung, um den Spaß am Spiel. Und es gibt zum Beispiel häufig zitiert, zumindest in historischen Büchern, Erwin Seeler, das war der Vater von Uwe Seeler, der war auch in einem Arbeitersportclub und hatte einfach ziemlich viel Stress, weil er nach einem gewonnenen Turnier den Pokal akzeptierte und annahm. Also das krasse Gegenteil, der durfte nicht mal diesen Pokal annehmen. Hier ging es weniger halt um das Zuschaustellen, sondern um den Sport. Und es kam halt auch darauf an, wie man sich abseits des Platzes zeigte und engagierte, ne? Also wo wir eben auch schon heute drüber gesprochen haben.
Super, natürlich, dass wir dich als Historikerin hier dabei haben. Es ist echt super wertvoll. Ich habe eine These rausgehört, die ich nochmal so formulieren will, und du sagst mir, ob du das tatsächlich gesagt hast. So ein bisschen das fand ich sehr spannend, dass quasi auch es immer so ein bisschen die in der Geschichte immer die Spielertypen gab, die von der Umwelt auch gefordert wurden und dass die dann auch zu Lieblingsspielern wurden. Würdest du das bestätigen?
So kann man es gut zusammenfassen.
Das finde ich mega interessant. Also auch vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt auch vorhin darüber gesprochen haben, dass in unserer Umfrage so viele das Charakterliche und das Engagement hervorgehoben haben und so. Natürlich ist das ein Bubble-Ding, aber es ist auch ein zeitgeschichtliches Ding, würde ich sagen. Dass es halt gerade einfach viele Diskussionen auch darüber gibt, so viele andere Stars äußern sich und engagieren sich und wo sind eigentlich die Fußballer, die sich in gesellschaftlichen Fragen auch mal engagieren und äußern und so weiter. Also dass das einfach ein Thema ist, was gerade ein großes ist in unserer Gesellschaft und dass es deshalb auch was ist, was wir vielleicht heute mehr als Maßstab an Spieler anlegen, als das vielleicht unsere Eltern in den 80ern gemacht hätten oder so.
Ja, das stimmt voll. Also mir kam auch gerade die Idee, als du das erzählt hast, dass eigentlich mal jemand recherchieren sollte. Man müsste eigentlich anhand des Star-Kult-Rummels, also welchen Typen man in den unterschiedlichen Jahrzehnten als Star oder als wer häufig als Lieblingsspielerin genannt wird, ob das eine gesellschaftliche, ob man da auch quasi zwischen von der Gesellschaft, von den gesellschaftlichen Themen auf die Lieblingsspieler schließen kann, weil halt in den 1920er Jahren waren das halt eher so, ich sag mal, gestellte Typen, ne? Also eher schon dieses militaristische Bild, und heute wandelt es sich auch. Also es hat schon lange eigentlich gewandelt. Aber verstehst du, was ich meine? Ich glaube, man kann tatsächlich Rückschlüsse ziehen. Wer gerade oder welcher Typ Lieblingsspieler ist, das könnte sich ziemlich zusammenhängen, eben mit dieser gesellschaftlichen Sichtweise.
Das wäre mega interessant.
Ja.
Also fragt sich bloß, wo man da die Daten herkriegt, ne? Weil so Umfragen, wer ist gerade Lieblingsspieler, weiß ich nicht. Also müsste man dann irgendwie zusammensuchen aus den...
Ich meine, die Tatsache, dass Petra sagt, seit 100 Jahren gibt es eigentlich schon diesen Star-Kult im Fußball, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es solche Umfrageergebnisse auch zu finden gibt. Also auf jeden Fall geben wir den Forschungsauftrag hiermit raus an die Hörenden. Das wäre wirklich extrem spannend, nochmal rauszufinden.
Und dann aber auch, also das ist ja dann eher, also es gibt da dann auch Vereine oder Verbände, die dann einen bestimmten Star aufbauen möchten oder pushen möchten und das kann schief, weiß ich nicht, ob es schief geht. Oder, also mir fällt halt gerade nur ein, hier WM 2011, 2011 von seiner schönsten Seite, wo dann Spielerinnen, ich weiß jetzt nicht, wer da für die Vermarktung hauptverantwortlich war, aber es war schon sehr auffällig, dass da Spielerinnen häufiger aufgrund ihres Aussehens vermarktet wurden und der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind und eher weniger Spielerinnen, wie zum Beispiel Kerstin Garefrekes, meine Lieblingsspielerin, das hat mich sehr geärgert. Mhm. Ja, also und das ist halt wieder unterschiedlich, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, weil beim Frauenfußball, ich will jetzt auch nicht sagen, dass diese Zeiten vorbei sind, wenn ich jetzt an die letzte WM und an Julia Gwin denke, die selber natürlich nichts dafür kann. Aber da sind halt dann nochmal andere Maßstäbe, ne? Also da kickt dann ein schöner Sexismus rein. Mhm. Also.
Unbedingt würde ich auch unterschreiben. Ja, wenn wir jetzt eh schon auf dem Weg sind, nochmal ein bisschen die negativen Punkte auch mitzunehmen an dem ganzen Konzept Lieblingsspieler, Lieblingsspielerin, dann muss man sich natürlich auch vor Augen halten, man identifiziert sich mit einer Person, man trägt auch vielleicht nach außen, dass man Liebling, also dass man Fan dieser Person ist. Und man kann ja nicht voraussehen, was macht die Person in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Also was tut man eigentlich, wenn sich ein Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin in bestimmten Punkten als Arschloch erweist, um es mal ganz zu sagen, wie es ist. Ich finde das, also ich kann ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung gerade reden, weil wir ja beim VfL Wolfsburg in dieser Saison die Geschichte mit Wout Weghorst hatten, den ich jetzt nicht als meinen Lieblingsspieler bezeichnet habe vorher, aber schon als jemanden, dem ich sehr, sehr zugetan war, weil der halt auch so ein charismatischer Typ ist, immer viele spannende, lustige Interviews gegeben hat. So, also es ist schon jemand, dem die Sympathien so zugeflogen sind. Und dann kommt halt raus, dass der problematische Ansichten bezüglich Impfen hat und diese auch nach außen trägt und verteidigt, wenn es zu einer zweiten Situation kommt, wo er dazu befragt wird. So, und dann muss man sich natürlich erstmal hinterfragen, was passiert dann? Die Zuneigung, die man vielleicht vorher zu dieser Person hat, ist ja nicht automatisch abgestellt, bei manchen vielleicht schon, aber bei manchen vielleicht auch nicht. Was tut man in so einer Situation? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Was waren da eure Mechanismen?
Ich glaube, ich muss weg.
Ich würde jetzt spontan sagen, also ich habe es jetzt nicht erlebt, aber ich, so meine erste Reaktion wäre vielleicht zu sagen so, naja, das hat ja nichts mit dem Sportlichen zu tun und dieses Sportliche und Private trennen, aber in dem Moment, in dem er ja hingeht und in der Öffentlichkeit so ein Schrott da labert und halt auch in seiner Position, die er hat als Vorbild, und da gibt es halt Leute, die das sich dann anhören und am besten teilt er dann noch irgendwelche Links und keine Ahnung was, weiß ich nicht, ob er es gemacht hat, wahrscheinlich nicht, aber also ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt auch nur aus meiner Perspektive da als Hardcore, wirklich Hardcore Oliver Kahn-Fan sprechen, und als dann irgendwie damals rauskam, dass er seine Frau betrogen hat und damit irgendwie einer anderen, keine Ahnung was, das fand ich natürlich auch scheiße. Aber das konnte ich relativ einfach trennen und konnte sagen, er ist halt sein Privatleben. Er kann halt machen, was er will. Solange er sich nicht hinstellt und anfängt, in Interviews über seine Ex-Frau herzuziehen und irgendwelche problematischen Äußerungen dazu tätigt, kann er ja privat in dem Sinne, dann kann er halt auch seine Frau betrügen. Macht ihn nicht weniger mein Liebling, weiß ich nicht. Also als Fußballer halt nicht schlechter. Aber dann wieder Ribéry zum Beispiel mit mit der Minderjährigen, ja, die von seinem Schwager eingeflogen wurde und so. Und das offenbart ja ein sehr, sehr problematisches Frauenbild. Also nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Schwager. Also Schwager, hallo. Den mochte ich halt auch. Also er war jetzt nicht unbedingt, aber der ist halt lustig gewesen, so auf dem Platz. Der war auch gut. Und in den Interviews, als er dann irgendwann Deutsch konnte, es war auch richtig toll und lustig. Aber seit der Sache, also das ist dann eine Nummer zu viel, wo ich mir dann denke, nee, also bitte.
Also genau, der Unterschied, den du jetzt gemacht hast, war ja sozusagen, das eine war wirklich nur sein Privatleben und das andere offenbart dann halt mehr über die Persönlichkeit, als man vorher gedacht hätte. So, Jasmina, du hast jetzt auch schon so zweimal, dreimal Luft geholt. Ich glaube, da hast du auch ein, zwei Geschichten zu erzählen.
Also ich muss sagen, erstmal Ellen, wir haben keinen Fußballgeschmack gemeinsam. Ribéry fand ich immer ganz schlimm. Naja, gut. Also bei mir gibt es so verschiedene Ebenen, ne? Also Manuel Neuer, mit dem hatte ich mal eine persönliche Begegnung, die einfach für mich unter aller Sau war. Ich würde nie einen Spieler privat irgendwo ansprechen, aber bei einer offiziellen Sache, also es war eine Autogrammstunde und ich habe ihn höflich, weißt du, der ist jünger als ich, ne? Ich habe ihn gesehen und habe ihn höflich gefragt, ob wir ein Foto gemeinsam machen können. Und er sagt zu mir, es reicht, wenn du mich fotografierst, ne? Da war der halt, da war noch bei Schalke. Schalke hatte gewonnen, also ja, war bei mir unten durch und seitdem kann ich ihm gar nichts mehr verzeihen.
Also Arroganz war in dem Moment das ausschlaggebende Kriterium.
Ja, also das war halt früher im Bruchwegstadion, haben die Auswärtsbusse halt hinterm Stadion gestanden, da war eine kleine Absperrung. Die Spieler, die keinen Bock hatten, sind direkt im Bus und manche sind dann noch vor und haben dann Autogramme und sowas gegeben, ne? Und dann dachte ich mir, wenn er keinen Bock gehabt hätte, dann hätte er doch direkt im Bus gehen können, wäre doch alles okay gewesen. Naja, gut. Dann zum nächsten Jens Lehmann. Als er noch Spieler war, konnte ich seine Eskapaden immer mit, haha, ich find's lustig, abtun. Ich weiß nicht, ich konnte das auch irgendwie immer verteidigen, aber seitdem, so die letzten Jahre, was für Böcke er geschossen hat, das tut einem schon weh, das zu akzeptieren. Und jetzt das letzte Sache mit Dennis Aogo, also denke ich auch, ich dachte immer, der hätte ein bisschen Intelligenz, ne, aber anscheinend nicht. Und
liegt ja vielleicht auch nicht an der Intelligenz, sondern an Einstellungen, ne?
Ja, für mich gibt es verschiedene Arten von Intelligenz und Sozialintelligenz hat er wohl nicht. Mhm. Okay. Ja, für mich ist es halt so, ich lese nichts mehr über ihn. Ich bin ihm auf Twitter entfolgt. Ja, ich behalte die schönen Erinnerungen und alles Aktuelle will ich gar nicht mehr wissen. Ja. Und ich glaube, das, was für mich am schlimmsten war, ist das mit Christoph Metzelder. Also ich war schon echt großer Fan von ihm, als er bei Dortmund war, weil ich ihn immer als sehr angenehmen Spieler empfand. Er hat sich schon sehr früh damit auseinandergesetzt, was er macht, falls er mal nicht mehr spielen kann und hat halt nebenbei studiert und eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, als er verletzt war und hat schon immer sich engagiert. Und als das jetzt vor 2 Jahren rausgekommen ist, es wollte nicht in meinen Kopf, ja. Also ich konnte das einfach lange nicht begreifen, dass dieser Mensch, von dem ich ein gewisses Bild hatte, straffällig wird. Also ich kann doch gar nicht mal aussprechen, was er getan hat, ja. Und als ich diese Artikel und die Berichte von der Gerichtsverhandlung gelesen habe und ich immer noch sein Gesicht sehe, also es macht mich fassungslos und das fällt mir sehr schwer, da irgendwie mit umzugehen, weil es zeigt halt auch, dass man halt den Menschen nur vors Gesicht schaut und nicht in den Kopf. Aber es ist richtig schlimm. Und ich meine, es ist total idiotisch. Man kennt die Spieler nicht persönlich, das weiß ich auch, ne? Die können nach außen viel darstellen. Aber irgendwie denkt man sich so, man hat bei manchen Menschen so ein Bauchgefühl, was richtig ist und dann stürzt es irgendwie so zusammen, das Kartenhaus. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich meine, klar, ich sehe es auch ein, dass es auch eine gewisse Form von Erkrankung ist und dass die Therapie jetzt gut ist für ihn und so weiter. Aber es ist halt richtig schlimm. Also richtig, richtig schlimm.
Und also, wenn man sich jetzt auch nochmal unsere Umfrageergebnisse dazu anguckt, ne, also von diesen 350 Leuten, die mitgemacht haben, 60% haben sich schon mal schweren Herzens von einem Lieblingsspieler oder einer Lieblingsspielerin verabschiedet, also bezeichnen die Person jetzt nicht mehr als Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin, weil etwas Problematisches passiert ist. Also, ich bin da auch ein bisschen stolz auf unsere Hörerinnenschaft, dass da so eine Awareness diesbezüglich ist und dass euch das auch wichtig ist irgendwie. Also es haben sogar 91% gesagt, jemand könnte nicht mein Lieblingsspieler oder meine Lieblingsspielerin bleiben, wenn sie oder er sich in meinen Augen politisch problematisch äußert oder verhält. 91% von den Befragten. Und ich glaube, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, wie wir heute angefangen haben zu diskutieren. Weil wir haben ja irgendwie darüber geredet, so was ist es, was zieht uns zu den Leuten? Ist es das Sportliche? Ist es das Charakterliche? Ist es das Engagement? Und ich glaube, also wenn ich jetzt auf mich gucke, mich zieht erstmal das Sportliche, aber wenn nicht zusätzlich das Charakterliche oder das Engagement irgendwann dazukommt, dann funktioniert's nicht. Also Justin hat es so schön zusammengefasst in einem Kommentar in der Umfrage, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe. Der hat geschrieben, ich muss spüren, dass er oder sie meine gesellschaftlichen Werte teilt, zumindest mehrheitlich. Krasse No-Gos sind Menschenverachtung und Feindlichkeit, aber es gibt auch kleinere Aspekte. Wenn ich nicht das Gefühl habe, mit ihm oder ihr auf einer Wellenlänge zu sein, dann geht's nicht. Und ich glaube, das ist bei mir echt auch so. Also, dass es halt diese No-Gos gibt, da kann jemand noch so guter Spieler sein. Irgendwann ist es dann unten durch, ja? Und da wurden auch von euch in der Umfrage, was sind solche No-Gos, wurden auch Sachen genannt. Also, häufig genannt wurden verschiedenste diskriminierende Inhalte, Nähe zu rechtem Gedankengut, Schwurblertum und Querdenken, viele Grüße, Wout. Sie begehen ein Verbrechen. Wir haben auch noch, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, sehr unfaires Spiel oder sehr unsportliches Verhalten auf dem Platz und ein Wechsel zu Bayern oder zu Rasenballsport Leipzig. Das würden wahrscheinlich Bayern-Fans oder Rasenballsport-Fans anders sehen, aber vielleicht auch gegenseitig, man weiß es nicht. Genau, also ich glaube tatsächlich, es gibt halt so No-Gos, die kicken jemanden dann raus aus so einem Lieblingsding, zumindest bei mir. Wir erleben ja aber gleichzeitig gesellschaftlich, dass es auch genug Spieler, ich sag mal Spieler ohne Innen, gibt, bei denen der Personenkult mittlerweile so groß ist, dass sie auch, also quasi, dass es weniger No-Gos für sie gibt und deshalb die Fans ihnen länger anhängend bleiben, obwohl es vielleicht schon viele Dinge gibt, wegen denen man sich von ihnen hätte verabschieden sollen.
Ja, und nicht nur die Fans, auch gewisse JournalistInnen. Mhm. Also du spielst ja auf Cristiano Ronaldo an.
Unter anderem, ja. Also ich würde sagen, er ist nicht der Einzige, aber es ist auf jeden Fall, ne, wir verweisen an der Stelle nochmal auf unsere Folge, die wir dazu ja schon gemacht haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was ich meinte.
Ja, weil es ist ja jetzt gerade, wird wieder über ihn berichtet, aber eben nicht über die Vorwürfe, die es gab und die halt immer noch nicht entkräftigt sind. Ja, also ich bin noch mal dem Punkt mit diesem sportlich, also auf dem Platz sind, glaube ich, die Grenzen dessen, was ein Lieblingsspieler, Spielerin machen darf, größer. Also nur so, ist jetzt so eine Theorie von mir. Also Jasmin, weil du gesagt hast, dass du zum Beispiel Lehmanns Eskapaden, dass du die ihm ja früher eher verziehen hast oder da, also keine Ahnung, was er da gemacht hat, irgendwie mal ein, das sind ja die Eskapaden, über die ich mich aufgeregt habe, also so den Schuh von einem Gegenspieler, den er verloren hatte, aufs Tor werfen und so tun, als ob er nicht weiß, wo er ist oder da irgendwie gegen die Bande pinkeln oder irgendwelche Sachen, also für mich war das halt so, aber das war halt, weil ich den nicht mochte, aber wenn ich mir jetzt überlege, was sich Oliver Kahn alles geleistet hat, ne, also mit, okay, diesen Kung-Fu-Tritt, den habe ich nicht erlebt, das war vor meiner Zeit, aber dieses, er hat doch Bredaric zum Beispiel durchgeschüttelt, was ich aber immer noch finde, weil ich Bredaric ganz schlimm fand. Absoluter Hassspieler damals schon. Also es ist halt, also da sind die Grenzen halt weiter. Obwohl das ja, du kannst ja, wenn der jetzt in der Fußgängerzone auf Bredaric treffen würde und ihn durchschütteln würde, dann würden sich ja alle Leute denken, was ist das denn? Also
ich finde es ganz spannend. Bei Ellen habe ich das Gefühl, das Konzept Hassspieler mindestens genauso ausgeprägt wie das Konzept Lieblingsspieler.
Ja, da könnte ich auch noch so eine Liste machen. Da ist aber Jens Lehmann ganz, ganz oben.
Ja, aber tatsächlich bei mir würde ich sagen, ist es auch so. Also wenn ich jetzt Heiko Herrlich eben nehme, den ich ja als Spieler und jetzt auch als Trainer erlebe, als Spieler dürfte er sich definitiv mehr erlauben. Also ich tatsächlich, es gab ja diesen Vorfall, wo er eine Schwalbe gemacht hat an der Seitenlinie, ne, wo er also quasi vorgetäuscht hat, dass er attackiert wurde. Das war für mich ein No-Go. Also ich habe gedacht, Junge, also ich hab dich wirklich geschätzt, aber das geht ja gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, ne? Also es ist ja nur eine Schwalbe sozusagen. Aber irgendwie, so als Spieler war das, liegt das auch an meinem Alter damals und heute. Aber irgendwie, als Spieler war das, ja, nach dem Motto, der will ja nur spielen sozusagen. Und als Trainer hast du dann halt deine Vorbildfunktion, auch für deinen Club und so weiter. Das fand ich ganz, ganz, also das fand ich wirklich furchtbar.
Ich muss gerade so lachen. Heiko Herrlich, der will ja nur spielen.
Ja. Nein, ich habe jetzt auf die Schnelle nichts anderes gefunden.
Alles gut, schon toll.
Oh, sehr schön. Ich finde es gut, dass wir auch, wenn wir jetzt gerade am Ende nochmal so ein bisschen die negativeren Punkte diskutiert und angesprochen haben, irgendwie noch auf so einer bisschen amüsanten Note auch enden können. Wenn wir jetzt darauf zurückgucken, was wir jetzt in der letzten Stunde, eine Viertelstunde oder so diskutiert haben über Lieblingsspieler und Lieblingsspielerinnen, was ist denn euer Fazit? Also habt ihr das Gefühl, das Gespräch gerade macht irgendwas mit euch und eurem Blick auf LieblingsspielerInnen oder haben sich eher Dinge verfestigt, die ihr schon vorher gedacht habt?
Ich finde es irgendwie interessant, dass sich das einfach wie ein Spieler oder eine Spielerin zum Liebling sich entwickelt, dass es auch ein Prozess ist und dass je älter ich geworden bin, mir einfach andere Werte wichtiger geworden sind und dass es man sich nicht so schnell in Anführungsstrichen verliebt in jemanden, aber dann, dass dann schon mehr Hand und Fuß hat, ja.
Ja, kann ich voll unterschreiben. Hätte ich also genauso gesagt.
Sehr gut.
Auch früher eben mehr dieses, dass die Stars, wie ich ja schon gesagt habe, eher mehr die Stars waren und jetzt mehr die Spieler, wo es einfach, ja, passt, sag ich jetzt mal. Also vor Christoph Moritz war es auch Christoph Babatz. Zwei Christophs. Christoph Babatz war ja eher für seine sehr, harten und Torschüsse bekannt, weshalb er ja auch als Bum-Bum-Babatz dann, genau.
sagt das doch gleich.
Aber es hat sich wirklich auch was wirklich bei mir gewandelt in der Art und Weise, auch eben, was ich eben bei Moritz ja halt quasi jetzt zum ersten Mal erlebe, dass es über den Vereinswechsel hinaus, man, der ist zu Lautern gewechselt, ne? Und trotzdem habe ich gesagt, okay, für Lautern darf der Tore schießen, das ist in Ordnung. dass das quasi über dieses hinausgeht, einfach andauernder ist.
Ja, ich muss leider feststellen, dass sich bei mir nicht so viel gewandelt hat.
Ist doch total in Ordnung.
Dass sich bei mir nicht so viel weiterentwickelt hat. Dass ich immer noch sehr schwarz-weiß denke. Allerdings würde ich jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie einen Spieler oder eine Spielerin, wenn ich die irgendwo in der Stadt sehen würde, irgendwie mit I anzuschreien oder sowas, nur weil ich sie gerade nicht mag. Ich früher bei 96 Spielern manchmal gemacht habe. Also, aber da war ich ja noch ein Kind, das zählt nicht. Also jetzt habe ich mich unter Kontrolle.
Sehr gut.
Ja, ich darf mich nur in Wolfsburg bei den Frauen nicht in W1 setzen, weil da sitzen überall die Verwandten und Freunde von den Spielerinnen. Und wenn ich mich da in der Emotionalität unpassend äußere, bei einem Heimspiel von Wolfsburg, dann ist es nicht gut. Also da setze ich mich dann strategisch woanders hin.
Ich denke noch viel gerade darüber nach, dass Petra gesagt hat vorhin, als ich so meinte, ja, aber das ist ja auch irgendwie, ich begebe mich in so ein kapitalistisches Rad, wenn ich einen Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin so anhimmel, dass du gesagt hast, das ist halt so ein bisschen ein Symptom des modernen Fußballs. Und ich glaube, ich bin jetzt einerseits ein bisschen nachgiebiger mit mir diesbezüglich, also dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist halt einfach so im Fußball heutzutage und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich mir die Insta-Stories von Spielern angucke, die dabei irgendwas bewerben oder so. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass dass ich, glaube ich, noch ein bisschen knabbern werde daran, wie das eigentlich kommt, dass wir uns so sehr mit EinzelspielerInnen identifizieren wollen in einem Mannschaftssportart. Und ach ja, ihr merkt schon, es sind noch ganz viele lose Gedanken nach diesem Gespräch in meinem Kopf. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für so ein Gespräch. Ich werde da noch viel drüber nachdenken.
Und du hast vergessen zu erwähnen, dass du jetzt Van Bommel-Fan sein musst.
Ja, mal gucken. Wir haben ja bei Petra schon gehört, nur weil jemand Lieblingsspieler war, muss man nicht Lieblingstrainer und so weiter.
Aber ich bin jetzt auch dann, ich bin natürlich dann jetzt auch Fan von den Männern von Wolfsburg.
Sehr gut.
Und ich kenne keinen einzigen Spieler, ich kenne nur Van Bommel.
Ja, mal gucken. Ich führe dich gerne ein in die Spielerwelt der Wolfsburger.
Ja, ist aber nur temporär, ne? Sobald Van Bommel wieder weg ist, bin ich auch weg.
Ja, gucken wir mal. Gut, dann erstmal würde ich sagen, machen wir den Sack zu über unsere LieblingsspielerInnen. Und wenn ihr da draußen, ihr habt euch ja schon fleißig beteiligt, indem ihr bei der Umfrage mitgemacht habt. Aber wenn ihr jetzt zu unserem Gespräch gerne was sagen würdet, wenn ihr jemandem von uns vehement widersprechen wollt oder wenn ihr uns noch die Geschichte eures Lieblingsspielers oder eurer Lieblingsspielerin erzählen wollt, dann dürft ihr das natürlich gerne über unsere Social Media Kanäle oder auch als Kommentar unter der Folge im Blog machen. Wir würden uns sehr freuen, auch über Widerspruch auf jeden Fall. Und dann haben wir aber natürlich zum Abschluss dieser Folge noch unsere Kategorien, die es zum Ende immer gibt. Und wir beginnen wie immer mit dem Abseits des Monats. Und das stellt uns heute Jasmina vor.
Genau. Es wird, wenn ihr diese Folge hört, schon ein bisschen Zeit vergangen sein, aber für uns ist es noch relativ frisch. Bei dem Spiel Dänemark gegen Finnland ist ja Christian Eriksen umgefallen und musste wiederbelebt werden und hat es Gott sei Dank geschafft. Ja, als allererstes wurde ja gesagt, auf Wunsch des Spielers und der Spieler spielen sie weiter. Was aber Kasper Juhlmann, der Trainer von Dänemark, am nächsten Tag halt in der Pressekonferenz gesagt hat, dass die UEFA ihnen halt sozusagen die Option gegeben hat, ihr könnt heute oder vielleicht morgen um 12 Uhr spielen. Und das ist für uns halt, bekommt die UEFA halt unser Abseits des Monats, weil es einfach nicht sein kann, dass bei so einer dramatischen Sache, auch wenn ich glaube schon, dass die Spieler diesen Impuls haben, wir möchten für Eriksen weiterspielen, muss einfach aber einfach die UEFA als Hoheit sagen, wir haben hier ein Protokoll und nein, wir schützen euch jetzt erstmal, weil es ist ein traumatisches Erlebnis. Wir können als Beispiel zum Beispiel den Anschlag gegen den BVB nehmen. Da mussten die Spieler auch weiterspielen und hinterher hat man halt mitbekommen, was das alles mit ihnen gemacht hat. Und es kann einfach nicht sein, dass der Rubel muss halt rollen, es irgendwie weitergeht. Genau. Und das ist unser Abseits. Und die Personen jetzt hier, ich möchte euch mal direkt ansprechen, die jetzt hier zuhören. Habt ihr eigentlich einen Erste-Hilfe-Kurs oder wann ist der letzte denn her? Ich selbst komme aus dem medizinischen Bereich. Ich habe schon selbst reanimiert und assistiert und ich bin da sehr routiniert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die das einfach nicht in diesem Beruf arbeiten, dass ihr sehr unsicher seid. Die meisten Erste-Hilfe-Leistungen, die meisten Unfälle passieren im Haushalt und im Familien-Freundeskreis. Und einfach die Routine macht euch sicherer. Jede Dozentin und jeder Dozent wird euch immer wieder was Neues vermitteln können, was einfach hängen bleibt. Und deswegen rate ich einfach allen an. Aktuell ist es schwierig, Kurse zu besuchen. Es gibt aber digitale Angebote, es gibt YouTube-Videos. Vielleicht könnt ihr erstmal ein theoretisches Wissen aufbauen. Und wenn es wieder möglich ist, lege ich euch echt an Herzen, regelmäßig einfach so einen Kurs besuchen, so alle 2 Jahre. Und wir haben es ja an Eriksen gesehen, je früher was passiert, desto eher hat ein Mensch die Chance, es zu schaffen.
Ja, danke nochmal auch für den Appell am Ende. Ich nehme mir das auch zu Herzen und sobald das wieder möglich ist, das habe ich mir fest vorgenommen am Samstag, sobald es wieder möglich ist, werde ich auch einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Weil ich wäre eine von denen gewesen, die irgendwie daneben gestanden hätte und nicht so richtig gewusst hätte, was man tun soll. Deshalb danke für den Appell. Ich hoffe, das wirkt auch noch bei ein paar von unseren Hörenden nach.
Das wäre toll, ja.
Und dann sliden wir rüber in den Volltreffer des Monats. Wir wollen ja auch ein bisschen über was Schönes noch reden. Und den stellt uns heute Petra vor.
Ja, also nach dem schweren Thema ist tatsächlich ein bisschen schwer, aber wir bleiben bei der Euro 2020 heißt sie ja eigentlich, aber es findet 2021 statt. Und zwar ist unser Volltreffer des Monats Almut Schuld, die ja als TV-Expertin für die ARD arbeitet und einfach ja wunderbar zeigt, dass eben tatsächlich auch Frauen Ahnung von Männerfußball haben können. Ja, es ist faszinierend. Sie lachen sogar im Stadion und nicht im Stadion, sondern im Studio über Kommentare und das sehr herzhaft, wie zuletzt passiert. Also zuletzt von unserer Aufnahme jetzt gesehen. Es war tatsächlich so, quasi in unserem Vorgespräch, als ich den Namen Almut Schuld las, musste ich erstmal lachen tatsächlich, weil einfach das ein wunderschönes, herzhaftes Lachen, aber nicht nur das Lachen ist im Vordergrund, um Gottes Willen, sondern wirklich, ja, ist einfach großartig und zeigt, was für ein großes Fachwissen sie hat im Fußball, aber auch, wie souverän und routiniert sie ist. Da können tatsächlich viele, viele Männer und Ex-Spieler, sie spielt ja noch, sich ordentlich eine Scheibe abschneiden.
Ja, ich kann das auch nur unterschreiben. Ich verlinke euch auch in den Shownotes das Video zu dem Lacher, von dem wir gerade geredet haben. Und wir verlinken euch außerdem einen Artikel, den Jasmina Schweimler geschrieben hat, der auch nochmal sehr schön herausstreicht, was eigentlich alles so toll ist an Almut Schuld als TV-Expertin. Dann kommen wir zum Podcast-Tipp. Den habe ich mal wieder übernommen und ich möchte euch den Podcast Her Story empfehlen. Den betreibt Jasmin seit mittlerweile, ich glaube, so ungefähr 20 Folgen. Alle zwei Wochen gibt es dort eine neue Episode und es geht um Frauen in der Geschichte. Wobei in der Geschichte einfach nur heißt Frauen, die irgendwann mal etwas gemacht haben, was besonders positiv, besonders neu, aber auch besonders negativ für die Geschichte war oder so und über die einfach nicht so viel berichtet wird wie über Männer, die Ähnliches geleistet haben. Den Podcast macht Jasmin richtig cool, wie ich finde. Also sie hat schon einige Namen ausgegraben, von denen habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Und wenn man dann hört, was das für Leute sind, wie wichtig die wirklich in der Geschichte waren, dann denke ich mir, warum? Also warum steht in meinen Geschichtsbüchern nichts darüber und so? Also bin ich da sehr dankbar, dass es diesen Podcast gibt. Und auch bei den Namen, die ich schon kannte, habe ich noch viel über die gelernt. Ich habe zwei besondere Empfehlungen und zwar einmal die Folge, also wenn wir jetzt im sportlichen Bereich sind, es gibt eine Folge zu den Athletinnen um Alice Milliot, die ermöglicht haben, dass Frauen bei den Olympischen Spielen starten durften, indem sie sich überlegt haben, sie organisieren jetzt erstmal eigene Olympische Spiele für Frauen, weil die Männer sie nicht dabei haben wollten. Und daraus ist dann am Ende entstanden, dass es Olympische Spiele für Männer wie für Frauen gibt. Also das ist eine besondere Empfehlung. Und dann ganz aktuell, das ist jetzt eine Empfehlung, die nichts mit Sport zu tun hat, aber vielleicht kriegt ihr es auch mit, dass gerade ziemlich viel diskutiert wird über das Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl. Wo es so eine Art historisches Reenactment von der Person Sophie Scholl gibt und wo ja leider das Team, was diesen Account betreibt, was auch öffentlich-rechtlich ist, selbst in den Kommentaren immer vorgibt, Sophie Scholl zu sein und dabei ein bisschen merkwürdige Dinge von sich gibt und auch Dinge, die andere Leute kommentieren, nicht gerade rückt. Also es ist große Diskussion gerade darüber und die Ambivalenzen der Figur Sophie Scholl werden da einfach nicht so gut beleuchtet. Und da empfehle ich euch eben die Folge von Jasmin über Sophie Scholl, wo diese Ambivalenzen sehr gut drin sind. Die auch, diese Folge ist auch entstanden, nachdem es eben die vielen Diskussionen um das Instagram-Projekt gab. Und es gibt dazu auch noch eine Sonderfolge allgemeiner über Frauen im Widerstand, in der auch Nora Hespers zu Gast war, die ja unseren Hörenden wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, die wir hier schon öfter erwähnt haben. Und in der es auch noch mal ein bisschen allgemeiner um die Frage ging, wie erinnern wir als deutsche Gesellschaft eigentlich an Widerstand, was interpretieren wir da so hinein und was hat das auch mit unseren eigenen Identitäten und so weiter zu tun? Also insgesamt sehr spannend, sehr cooler Podcast und hört gerne mal rein, wenn ihr auch ein bisschen mehr über Frauen in der Geschichte erfahren wollt. Ja, und damit sind wir schon am Ende, oder was heißt schon, sind wir am Ende unserer Aufnahme zu LieblingsspielerInnen heute. Nochmal vielen Dank an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben und uns ermöglicht haben, heute ein bisschen profunder über das Thema zu sprechen. Und natürlich vielen Dank an meine Mitdiskutantinnen hier in der Runde. Nennt doch gerne nochmal eure Projekte, ob man euch in letzter Zeit irgendwo anders noch hören konnte oder in Zukunft irgendwo hören wird können oder so. Genau. Jasmina.
Ja, also auf Twitter könnt ihr mich finden unter den Handle @FrauMima. Aktuell zur EM darf ich bei SWR aktuell immer nach den Spielen des deutschen Nationalteams, kann ich so ein bisschen meine Eindrücke live berichten. Und dann mache ich mal für uns Mainz 05erinnen bei Früff ein bisschen Werbung. Wir haben gemeinsam mit vielen anderen Autorinnen und Autoren die Fußballfibel Mainz 05 geschrieben. Also Mara, die Wortpiratin, und auch du, Petra, bist ja dabei. Genau.
Sehr schön. Eigenwerbung ist an dieser Stelle ausdrücklich erlaubt. Dafür ist dieser Slot hier da. Ellen, wo kann man dich sonst sehen, hören, lesen, sprechen?
Auf Twitter unter Ellen Harnisch und sonst im Moment eher weniger, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber vielleicht nächstes Jahr zur EM 2021.
Die 22.
Nein, 2022. Genau, die 22 stattfindet. Und hoffentlich dann nicht 2021 heißt, sondern bitte 2022, aber naja.
Petra, wie sieht's bei dir aus? Was steht bei deinen Projekten aktuell so an?
Bei mir so, also man findet mich, wie gesagt, als bei Twitter und der Clio MZ. Ich habe dort noch neuerdings, also seit dem Frühjahr, einen zweiten Twitter-Account, Female Refs, Female Underscore Refs, in dem es vor allem um die Sichtbarkeit und die Awareness für die vielen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterassistentinnen im Männerfußball weltweit geht und auch Themen, die sie betreffen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren, in denen ich mich halt für Schiedsrichterinnen im Männerfußball, also um diesen Bruch, also normalerweise ist ja Männerfußball, Frauenfußball getrennt, ne, und Schiedsrichterinnen im Männerfußball durchbrechen eben diese binäre Trennung, mittlerweile fast 200 Schiedsrichterinnen gesammelt, die mal wirklich nur in der ersten Männerliga weltweit eingesetzt wurden oder werden. Und weiterhin mein Blog Nachspielzeiten, der in letzter Zeit etwas gelitten hat, aber der definitiv noch weitergeführt wird. Genau. Und ja, tatsächlich morgen, also von uns jetzt der Aufnahme morgen, aber im Nachhinein, wenn ihr die Folge hören werdet, bin ich bei Alle Wetter im HR zu Gast, tatsächlich zum ersten Mal live im Fernsehen, wo es um Fußballregeln und Wetter geht. Also um ja Spielabbrüche und ich werde natürlich wie heißt sie nochmal, die heißt nicht Regenschlacht von Frankfurt, wie heißt sie denn nochmal? Echt vergessen, wie das heißt. Aber um die wird es zum Beispiel gehen und um diverse andere Szenen und so weiter.
Sehr schön. Also wenn wir da einen Link haben, wenn wir diese Folge veröffentlichen, packen wir den natürlich auch in die Shownotes, damit ihr euch Petra im Fernsehen angucken könnt. Sehr aufregend. Ja, ich bin Becky. Ihr findet mich als @Genderbeitrag auf Twitter und Instagram. Und ich mache ja sonst immer Werbung für meine anderen Podcasts. Ich mache heute nochmal Werbung für ein anderes Projekt von mir, über das ich nicht so oft spreche, und zwar den Blog Feminismus oder Schlägerei. Den betreibe ich nicht allein, sondern da sind wir auch ein Kollektiv von Menschen, die da schreiben. Und da gibt es ein paar Artikel von mir, aber auch viele spannende Artikel von anderen Menschen. Und ja, ich freue mich über jeden, der da mal was kommentiert oder liest. Da sind nämlich wirklich, wirklich coole Texte, die manchmal so ein bisschen unter dem Radar der Twitter-Öffentlichkeit fliegen. Und schaut doch da gerne mal vorbei. Früff findet ihr natürlich wie immer unter @friffpodcast auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram, und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da kontaktiert, einen Kommentar hinterlasst. Auf Twitter machen wir auch einen langen Thread, in dem wir mit euch teilen, wo und wie wir verschiedenen Friffs alle zur Euro 2020 jetzt zu hören oder zu sehen sind. Ja, und dann geht's ja immer noch um Spenden.
Genau. Ihr fragt immer mal nach, ob ihr uns Spenden zukommen lassen könnt, und wir suchen uns dafür immer eine Organisation aus, wo wir denken, da ist das Geld vielleicht besser aufgehoben. Und diesmal haben wir uns zum 30. Jubiläum der DKMS, das war nämlich am 28. Mai, entschieden, euch das vorzuschlagen. Die DKMS setzt sich dafür ein, dass Menschen, die an Leukämie, also an Blutkrebs erkrankt sind, dass die Spender oder Spenderinnen finden. Das heißt, ihr könnt vielleicht, wenn ihr uns Geld geben wollt, ihnen vielleicht was zukommen lassen. Und noch viel toller wäre es, wenn ihr euch registriert, also typisieren lasst. Und als ich damals, ich glaube, ich bin schon seitdem ich 18 bin, dort registriert, da musste ich noch Blut abnehmen. Heutzutage kann man sich einfach ein Kit bestellen, und das ist noch nicht mal so unangenehm wie ein Corona-Test, sondern man muss es einfach nur in der Mundschleimhaut so ein bisschen das Stäbchen ein bisschen abstreichen, kann das abschicken, dann ist man registriert. Und wie gesagt, also ich bin, als ich 18 war, das ist jetzt schon sehr lange her, ich wurde bis jetzt noch nicht kontaktiert, aber wenn ihr vielleicht einem Menschen das Leben retten könnt, dann hat sich das schon ausgezahlt. Also wir fänden das ganz, ganz, ganz toll, wenn ihr euch mit der DKMS vielleicht beschäftigen würdet. Außerdem haben wir über zopfball.de ganz tollen Friff-Merch. Ja, die Hoodies, ich würde die jetzt auch nicht bestellen, ist einfach zu warm dafür. Aber wir haben ganz tolle T-Shirts oder auch tolle Beutel, wo man seine Badesachen reinmachen kann. Also für jeden ist da oder jede ist da was dabei. Schaut doch mal rein, und 20% von dem Umsatz gehen an die Seebrücke.
Genau. Ja, dann machen wir den Sack der Folge zu mit noch einer letzten kurzen Ankündigung. Und zwar nehmen wir die Folge ja mitten im Pride Month auf, im Juni, und nutzen das nochmal, um euch zu sagen, dass wir dieses Jahr auch wieder Medienpartnerin sind bei der Aktion Sport Pride, in der sich der Sport mit dem Kampf von LGBTQIA+-Personen solidarisieren, also den Kampf gegen Diskriminierung und Hass. Und es gibt viele verschiedene Veranstaltungen und Aktionen. Schaut doch also gerne mal unter dem Hashtag SportPride2021. Da wird nämlich die richtige Jahreszahl verwendet. Oder auf der Website, die wir euch verlinken, vorbei. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir wissen noch nicht genau, wann und wie das sein wird. Ihr habt sicher gemerkt, wir sind nicht ganz so regelmäßig, wie wir das am Anfang mal geplant haben. Wir leben alle gerade in einer Pandemie, aber wir hoffen, dass wir bald auch wieder ein bisschen regelmäßiger für euch da sein können. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Lachen wie einmal schön.